Also es gibt ja durchaus Spielsachen, da fragt man sich als Eltern, warum musste das jemand erfinden? Ich stelle deshalb dieses Ding lieber wieder gleich aus. Schieb es mal dezent weg. Das ist so ein sogenannter Lern- und Sprachcomputer. Und unsere Kinder, die sind ja jetzt schon so ein bisschen älter. Der Aaron ist jetzt neuerdings auch im Kindergarten und da darf man dann sowas durchaus mal haben. Sonderlich Interesse haben unsere Kinder eigentlich nicht an diesem komischen Doodle-Ding, aber das liegt dann so meist irgendwo im Kinderzimmer in irgendeiner Ecke. Und dann hört man plötzlich, wie ein Kind dort in die Ecke stapft, diesen Haufen an Lego, Brio und Playmobil mit einem Irrsinnslärm wegmacht und dieses Ding hervorzieht. Klappgeräusch an und dann kommt dieses Gedudel. Und wie gesagt, eigentlich haben unsere Kinder daran gar kein Interesse. Nur, sobald eines der Kinder dieses Ding anmacht, steht wie vom Blitz getroffen das andere Kind dann sozusagen nebendran und, Klassiker, kaum hat es der andere, will es das andere Kind natürlich auch haben. Und dann geht da los, der Streit. Es wird um etwas gestritten, was eigentlich bisher die Aufmerksamkeit gar nicht so wahnsinnig auf sich gezogen hat. Ja, das passiert in den besten Familien. Ich würde mal sogar behaupten, das passiert auch in Gemeinden. Ich möchte euch heute mit reinnehmen in ein Phänomen, das auch zeigt, wie um etwas gestritten, um etwas gezankt wird und wie dann so ein paar Sachen auf den Tisch kommen, die uns vielleicht erstaunen, die wir vielleicht auch gar nicht so schön finden. Ich nehme euch einfach mal mit hinein in den heutigen Text. Dieses Phänomen kennt ihr alle und die Bibelfesten unter euch kennen es sowieso, wahrscheinlich schon zigmal gehört. Vom verlorenen Sohn. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ein Mensch, der hatte also zwei Söhne. Und das ist eigentlich die verblüffend schlichte Einleitung in dieses Gleichnis. Beschrieben wird also eine Familie, eine kleine Familie in knappen Worten, oder? Eben auch eine Gemeinde? Wir reden ja manchmal davon, dass Familie, dass Gemeinde eigentlich auch wie Familie ist. Jedenfalls gibt es eigentlich ganz wenig Erklärungen. Wir werden sofort in diese Situation hineingenommen, mitten hinein ins Geschehen. Es ist keine Zeit für überflüssige Details. Kommen wir zur Sache. Da kommt nun also der jüngere Sohn zum Vater und möchte sein Erbe haben. Jetzt, sofort. Ich meine, kennst du das? Du hast dir was in den Kopf gesetzt und kannst nicht länger warten. So eine naive, ungeduldige Vorfreude. So ein bisschen wie so ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Wir können uns natürlich jetzt den Kopf zerbrechen, was der jüngere Sohn mit diesem Erbe eigentlich vorhatte. Aber Jesus, der schweigt eigentlich vorerst dazu. Bemerkenswert finde ich persönlich aber, dass der Sohn ein so großzügiges und vertrauensvolles Bild von seinem Vater hat. Achtung, jetzt kommt die erste Überraschung. Der Vater macht nicht einen auf orientalischen Pädagogen à la: Ich denke nicht, dass du mit so viel Geld schon umgehen kannst. Und er mimt auch nicht den alten Patriarchen, so wie: Du Rotzlöffel, wann du dein Erbe erhältst, das entscheidet immer noch ich, dir werde ich helfen. Nee, nichts davon. Er teilte Hab und Gut unter sie. Er gibt dem Bittenden. Der Vater gibt und er schenkt Freiheit im Umgang mit den anvertrauten Gaben. Unabhängig, was der Sohn aus dieser Freiheit mit den Gaben machen wird. Liebe Eltern, nehmt diese Haltung bitte nun nicht als allzu wortwörtliche Aufforderung. Euer Elfjähriger braucht noch keine Mastercard. Aber gehen wir mal weiter. Der jüngere Sohn, der nimmt also sein ganzes Geld und bricht nicht lange danach in jugendlicher Vorfreude auf. Endlich die Welt erobern. Hey, sind wir doch nicht so naiv und denken, dass dieser Drang erst in der Postmoderne durch Work and Travel entstanden ist. So ein Quatsch. Endlich mal selbst alles entscheiden können. Endlich auf eigenen Füßen stehen. Endlich mal freischwimmen von den Eltern. Endlich allen beweisen, dass man es auch alleine schafft. Ganz ehrlich, kennst du diese Gedanken nicht auch irgendwie? Der junge Kerl, der reist mit Sack und Pack in ein fremdes Land. Und dieser junge Welteroberer, das hätte auch gut und gerne ich selber sein können, so mit meiner Gitarre um den Hals wollte ich nach dem Abi eigentlich auch erstmal weg. In eine fremde, größere Stadt mit der Musik den Durchbruch schaffen. Und ich habe dabei oft Momente erlebt, in denen ich merkte, wie reizvoll es wäre, das gesamte Kapital jetzt in die Musik zu investieren. Geld kann verführen, also mich zumindest. Geld kann naiv und blind machen. Und Geld wiegt uns manchmal auch in Sicherheit. Und all das, das scheint der Sohn im Gleichnis nun irgendwie zu erleben. Fröhlich wirft er im fremden Land mit Euros um sich. Ich weiß ja nicht, ob es damals schon Inflation gab. Aber jetzt stell dir mal vor, ein junger Deutscher würde in Zürich so einen auf Lebemann machen. Verbunden mit einer gewissen Rechenschwäche kann das katastrophale Folgen haben. Schwupps, ist das Geld weg. Aber Inflation hin oder her, der jüngere Sohn, der ist jetzt pleite, der ist blank. Sein Erbteil, den hat er verprasst, übersetzt Luther. Prassen, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet eigentlich schlemmen. Ja, der hat sich's gut gehen lassen. Der hat genossen und aus dem Vollen geschöpft. Auf diese Art hat er sein ganzes Erbe aufgebraucht. Ey, für einen Spitzenkoch wie Jamie Oliver ist das gut angelegtes Geld. Jetzt passiert allerdings in diesem Gleichnis etwas ganz Unerwartetes. Unerwartet zumindest für den jungen, unerfahrenen Welteroberer. Eine Hungersnot fällt über das fremde Land. Und jetzt gerät der junge Mann in ernste Not. Er muss darben, hungern. Vom Gourmet zum Clochard. Vom wohlhabenden Erben aus gutem Hause zum perspektivlosen Bettler ohne Dach über dem Kopf. Das ist ganz schön viel für einen jungen Mann, der sein ganzes Leben noch vor sich hat. Mich packt bei der Vorstellung das Mitleid. Es kommt aber durchaus auch in unseren Gemeinden vor, dass einem solchen Verlierer im wahrsten Sinne des Wortes eher ein kaltes Achselzucken geschenkt wird. Bist ja selber schuld. Wenn das mal so einfach wäre. In der Vorbereitung bin ich immer wieder über das Wort Hungersnot gestolpert. Was sind wohl die Hungersnöte unserer Gesellschaft? Ich meine, Hunger, das gibt es auch bei uns heute, aber sicherlich nicht in so lebensbedrohlichem Ausmaß wie damals. Nach was hungern wir? Nähe, Beziehung, Freundschaft? Ich denke auch an diese ganzen Auswanderer-Dokus im Fernsehen. Mit ihren Ersparnissen ausgestattet, brechen da Leute in ein fernes, neues Land auf. Und das dortige Fußfassen, das fällt ihnen oft ziemlich schwer. Und wenn dann zusätzlich noch das Geld knapp wird, ist die Verzweiflung groß. Wer hört mir zu? Wer fängt mich auf? Wem kann ich mein Leid klagen? Wer versteht mich überhaupt, wenn ich nicht mal die Sprache spreche? All diese Fragen und all diese Sorgen, die hat nun vielleicht auch der jüngere Sohn. Und in seiner Verzweiflung, da wirft er sich förmlich einem fremden Mann an den Hals. Der letzte Rest von Selbstachtung ist ihm hier abhanden gekommen. Und dieser Mann, der stellt ihn dann schließlich als Schweinehirten an. Dem jüngeren Sohn fehlt es aber noch immer am Allernotwendigsten. So sehr leidet er Hunger, dass er das Schweinefutter essen würde. Überlegt euch das mal. Und sein Herr gibt ihm nicht mal davon. Niemand hat Mitleid mit ihm. Niemand. Da geht er in sich und spricht, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Er geht in sich. Die Selbstbesinnung ist nun der Anfang seiner Umkehr. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihn um Verzeihung bitten. Es tut mir so leid, ich habe es nicht verdient, weiterhin von dir Sohn genannt zu werden. Was für ein vernichtendes Urteil. Das ist nun Reue, die ins andere Extrem kippt. Selbstverurteilung, Selbsthass. Er ist überzeugt, dass es nicht mehr wert ist, als Sohn seines Vaters zu gelten. Das ist die traurige Geschichte, die er erzählt, die er glaubt. Das ist sein Selbstbild. Das schlimme Selbstbild des jüngeren Sohnes. Das ist übrigens auch das Selbstbild mancher Menschen, die sich von der Gemeinde abgewendet haben. Aber später mehr dazu. Der jüngere Sohn im Gleichnis ist jedenfalls am Boden zerstört. Nachdem er das ganze Geld verprasst hat, rechnet er eigentlich mit einer heftigen Ansage vom Vater. Oder gar mit schlimmeren Konsequenzen. Aber hey, tief in seinem Inneren hofft er eigentlich auf eine Umarmung. Es ist doch gerade jetzt die Situation, wo er so dringend Trost bräuchte. Wo er einfach eine Umarmung möchte. In diesem verzweifelten Moment fühlt er sich nicht mehr wie der junge Welteroberer. Er ist ganz Sohn. Er ist ganz Kind. Überwältigt von dem Bedürfnis nach Geborgenheit und Annahme. Einzig ein kleiner Funke Hoffnung auf seinen Vater, das trägt ihn jetzt noch. Eltern leiden immer wieder aufgrund der vermeintlichen Abwege der Kinder. Ähnlich geht es auch vielen Christen, sobald jemand der Kirche den Rücken kehrt. Vielleicht zeigt dir das Gleichnis heute, dass diese Wege ein Teil unserer Realität sind. Ganz entscheidend ist doch in diesem Gleichnis, dass der Sohn die Abwege selbst erkennt. Sie werden ihm nicht eingebläut. In unseren Abwegen erkennen wir selbst in unserer tiefsten Verzweiflung, dass es uns wahrscheinlich doch gar nicht so schlecht ging an unserem ursprünglichen Platz. Und ohne diese persönliche niederschmetternde Erfahrung des Abweges ist die Umkehr in diesem Gleichnis gar nicht möglich. Ich möchte das noch mal ein wenig weiterspannen, denn nicht jede Abwendung von der Kirche ist ein Abweg. Hier müssen wir ganz genau hinschauen. Denn es ist ein gewagter Vergleich, Kirche im institutionellen Sinne als heilsentscheidend zu verstehen. Wer sagt denn, dass ein Mensch, der andere Wege geht, nicht auch in christlicher Gemeinschaft lebt? Wer definiert das? Wer kann das überhaupt einsehen? Ich bringe mal ein Beispiel. Ich habe einen guten Freund in Basel, der sich in seiner Kirche nicht mehr wohlfühlt. Nennen wir ihn einfach mal Steve. Steve ist so ein typisches Gemeindekind, der ist schon als Kind in der Gemeinde gegangen. Und heute geht Steve kaum noch in den Gottesdienst. Gottesdienst ist für ihn wie ein feierndes Ghetto, eine Tyrannei der Freude. Sein Leben hat zu viele Fragen, zu viel Schmerz, zu viel Zweifel, zu viel Ängste, die in seiner feiernden Gemeinde keinen Platz haben. Manche sorgen sich dann schon um Steve, kommt er nicht mehr in die Kirche und so. Was die aber nicht wissen, Steve trifft sich regelmäßig mit Menschen, mit Christen, die ihn ernst nehmen, ihm zuhören und seine tiefen Fragen zulassen. Ich stelle jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Ist diese Gemeinschaft nicht heilsfördernder als ein feierndes Ghetto, das mit Steves Leben gar nichts zu tun hat? Machen wir es uns doch bitte nicht so einfach mit den Lebensgeschichten der Menschen. Hören wir erstmal zu, was sie überhaupt erlebt haben. 80% zuhören, 20% reden. Ich bin zurzeit mit so vielen Menschen im Gespräch, die sich von der Gemeinde abwenden oder die sich vielleicht schon von der Gemeinde abgewendet haben, aus unterschiedlichen Kirchen. Komischerweise laufen die mir immer wieder über den Weg. Es sind auch Menschen dabei, die sind von der Gemeinde geschädigt. Ja, die gibt's, man glaubt es kaum. Man hat diesen Menschen versucht, etwas überzustülpen. Man hat ihnen nicht zugehört. Man hat ihre Zweifel und Sorgen nicht ernst genommen. Ich finde, es ist Zeit, dass wir in den Gemeinden die Verantwortung hierfür übernehmen. Wir sollten mit dem heilsexklusiven Geschnatter aufhören und wir sollten den Menschen vielleicht lieber manchmal zuhören, warum sie nicht mehr kommen. Und das wäre eigentlich die richtige Konsequenz. Wir sollten sie um Vergebung bitten, wenn wir ihnen im Rahmen von Kirche Schaden zugefügt haben. Denn ihr Lieben, Kirche ist eine menschliche Institution. Hier werden Fehler gemacht Und hier werden Verletzungen geschlagen. Hier entstehen Narben. Hier strecken sich aber gleichzeitig fehlerhafte Menschen nach einem über die Maßen liebevollen Vater im Himmel aus. Für eine fehlerfreie Kirche hätte Jesus nicht sterben müssen. Kehren wir mal zurück zum Gleichnis. Der Sohn, der darf selbst zu sich kommen. Er darf selbst die alles entscheidende Erkenntnis haben. Niemand belehrt ihn. Niemand stülpt ihm etwas über. Und dann, er erkennt seine Schuld und er handelt. Was wir in Vers 20 lesen, ist hochinteressant. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Hey, da zieht's gnadenlos durch. Genau wie damals, als er mit seinem Erbe in die weite Welt aufbrach. Abwägen, überlegen, das ist voll nicht seine Sache. Auch wenn es ihn alles kostet, er folgt kompromisslos seinem Herzen. Er lässt die Schweine auf der Weide, packt seine sieben Sachen und kehrt in die Heimat zurück. Sein sehnsüchtiges Herz und seine manchmal naive Hoffnung und Zuversicht, das quittierten viele Menschen bisher vielleicht einfach mit so einem besserwisserischen Kopfschütteln, aber nicht so sein Vater. Gerade diesen Charakterzug scheint er so zu lieben. Gerade auf diese Sehnsucht scheint er auch alles zu setzen, als ob er damit rechne, dass sein Sohn eines Tages zurückkommt. Und dann geschieht's. Als er noch weit entfernt ist, da sieht er ihn schon. Und sein Herz ist voller Mitleid. Luther schreibt, es jammerte ihn. Die Gefühle überwältigen ihn. Sein Heulen bricht aus ihm heraus wie Wasser. So als ob diese Tränen alles Elend und allen Trennungsschmerz hinwegspülen. Und dann rennt er. Er rennt, als ginge es um sein Leben. Vielleicht geht es das ja auch irgendwie. Wir sollten dabei unbedingt bedenken, für einen betagten Orientalen ist so ein Verhalten unter aller Würde. Ja, geradezu lächerlich. Doch darum schert sich der Vater überhaupt nicht. Er rennt, so schnell er kann. Und dann fällt er seinem Sohn um den Hals, küsst ihn und lässt ihn nicht mehr los. Was für ein Bild. Noch bevor der Heimkehrer die Möglichkeit hat, irgendein Bekenntnis oder Geständnis abzulegen, ist ihm die Liebe des Vaters voraus. Der Sohn, der hat in diesem Moment zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Erstens. Er nimmt die Umarmung seines Vaters als Freispruch für sich an. Müsste sich jetzt eigentlich nicht mehr entschuldigen, oder? Oder zweitens, er geht den Weg der Vergebung. Er bekennt seine Schuld. Und so kommt es. Er setzt das um, was er sich vorgenommen hat. Er beichtet seinem Vater: Ich habe deine Großzügigkeit und Liebe mit Füßen getreten. Ich bin gegenüber dir und Gott schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Die Reaktion des Vaters, erschütternd liebevoll. Er schneidet seinem Sohn nahezu das Wort ab. Das wird durch das einleitende Aber von Vers 22 deutlich. Ich glaube dir, aber Hauptsache, du bist nun hier. Und jetzt lass uns erstmal feiern. Und der Vater lässt das beste Gewand für den Sohn bringen. Klammerbemerkung. Wenn im alten Orient der König einen verdienten Würdeträger auszeichnen wollte, hat er ihm so ein kostbares Gewand geschenkt. Aber hey, es kommt noch besser. Das gemästete Kalb als Festmahl. Der junge Gourmet, Ihr wisst ja, Prassen und Schlemmen und so. Der junge Gourmet ist völlig ergriffen von diesem Geschenk. Das alles, das hat er sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Und den Grund für dieses Fest, den nennt der Vater selbst. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Halten wir mal kurz inne. Der Sohn hat entschieden, dass er nicht länger Sohn seines Vaters sein kann. So betrübt und gebrochen ist er. Und das ist seine Version der Geschichte. Sein Vater, der erzählt ihm aber eine ganz andere Geschichte. Es ist eine Geschichte über Rückkehr, Versöhnung und Befreiung. Der Sohn muss sich jetzt entscheiden, welcher Version er vertrauen will. Seine eigenen oder der seines Vaters. Ja, der Sohn ist gefunden worden. War einer, die ganze Zeit voller Hoffnung Ausschau hielt. Ich könnte jetzt Amen sagen, erwarten vielleicht manche, dann wäre die Predigt fertig. Aber es ist noch nicht alles. Das Gleichnis könnte an dieser Stelle enden, ja? Und wäre es eine bewegende Geschichte aus dem Leben. Eine Erzählung über Abwege und Umkehr. Eine berührende Begegnung zwischen dem verlorenen Sohn und seinem Papa. Aber das Drama hat hier noch nicht seinen Höhepunkt erreicht. Eine letzte Version der Geschichte wird uns jetzt beschäftigen. Der Tragödie, letzter Teil. Die Verse 25 bis 32. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wieder leitet Luther mit dem Aber ein. Wir wissen Bescheid. Da kommt was. Ja, der ältere Sohn ist auch da. Irgendwo. Er ist noch nicht mal auf dem Fest. Seine bloße Anwesenheit in der Nähe, irgendwo auf dem Feld, reicht aber aus, um zu wissen, dass gleich was passiert. Und dann kommt er, erleichtert, dass nun endlich Feierabend ist. Von Weitem sieht er, dass im Haus seines Vaters der Bär steppt. Da wird ausgelassen, gesungen, getanzt und gefeiert. So erstaunt ist er darüber, dass er sich eben erstmal einen der Arbeiter herbeiruft. Er will sich so ganz vorsichtig herantasten an diese laute Feier. Man könnte ja mitgerissen werden. Der Arbeiter sagt ihm dann ganz sachlich, was sich da im Haus abspielt. Dein Bruder ist aufgetaucht. Und dein Vater ist so glücklich darüber, dass er das gemästete Kalb geschlachtet hat. Das geschlachtete Kalb. Das gemästete, geschlachtete Kalb. Das ist für den älteren Bruder der Stein des Anstoßes. Dunkle Schatten des Zorns ziehen unkontrolliert in ihm auf. Und der Vater, der scheint dies zu bemerken. Er verlässt die Party und geht hinaus zu seinem älteren Sohn. Er möchte ihm gut zureden. Er möchte ihn auch bei der Party dabei haben. Doch der Zorn, die Verbitterung sitzt zu tief. Wütend hält der ältere Sohn dem Vater vor, dass er all die Jahre wie ein Sklave für ihn gearbeitet habe und dass er sich ja zuverlässig an alle Regeln gehalten habe. Er ist wütend, weil er nicht einmal die Möglichkeit hatte, eine magere Ziege mit seinen Freunden zu verspeisen. Interessant. Eine magere Ziege. Die Party, die der ältere Sohn sich da ausmalt, ist ziemlich dürftig. Hm? Und darin wird deutlich, was er wirklich von seinem Vater denkt. Er denkt, sein Vater sei geizig. Er denkt, er schulde ihm etwas. Er denkt, er komme zu kurz. Und das ist die dritte Version der Geschichte. Das Evangelium der mageren Ziege. Die Geschichte des älteren Bruders. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Man spürt hier die Ängstlichkeit in der Verteidigung. Man spürt den Verfolgungswahn. So als ob der Vater ihm die ganze Zeit so über die Schulter schauen würde. So als ob er nur auf einen Fehler warten und lauern würde. Was für ein verkrampftes, verzerrtes Bild des gütigen Vaters. Was für eine bittere Version. Ein und derselben Geschichte. Aber Achtung, jetzt wird's abgründig. Verfangen und vergraben in seinem Zorn fährt der ältere Sohn richtig schwere Geschütze auf. Mit Huren hat er dein Hab und Gut verjubelt. Mit Huren! Und du schlachtest ihm das gemästete Kalb, nur weil er sich mal wieder zu Hause blicken lässt. Geht's noch? Das sagt der ältere Sohn. Ja, willkommen im traurigen Alltag der Verleumdung. Von Huren ist im gesamten Gleichnis nirgendwo die Rede. Mit der Wahrheit scheint's der ältere Bruder nicht so genau zu nehmen. Drücken wir an dieser Stelle der Tragödie einfach mal auf Pause. Was sehen wir? Um was geht es dem älteren Sohn eigentlich? Er sieht nur das eine, was er nicht ganz für sich allein hat. Das Kalb. Die Bibelkenner unter uns, die werden sich jetzt vielleicht auch an die Geschichte vom goldenen Kalb aus dem Alten Testament erinnern. Die Menschen haben damals das goldene Kalb als Ersatz für Gott angefertigt. Sie haben nur noch das Kalb gesehen und nicht mehr Gott selbst. Es ist eine interessante Parallele. Ist es vielleicht so, das ist meine Frage, ist es vielleicht so, dass der ältere Sohn im Gleichnis nur noch das Kalb sieht, das schöne, fette, gemästete Kalb? Ist es vielleicht so, dass er hofft, allein den Braten mit seinem Vater zu essen? Ist es vielleicht so, dass er vor lauter Kalb weder den Vater noch den Bruder sieht? Offensichtlich ist, etwas wird hier mit aller Macht fest umklammert. Und das Klammern ist derart unerbittlich, dass der ältere Sohn die ganz große, schöne Party zu verpassen droht. Wenn ich so an Steve denke, dann lässt mir eigentlich eine Frage keine Ruhe. Kann es sein, dass wir in unseren Gemeinden auch ein Kalb umklammern? Kann es sein, dass wir unsere Frömmigkeit, unsere Glaubenslehre fester umklammern als unsere Nächsten? Kann es sein, dass wir vielleicht manchmal auch so eine verkrampfte, bittere Version der Geschichte glauben? Kann es sein, dass wir dadurch die große Party des Vaters vermiesen? Was nehmen wir heute aus so einer Geschichte mit? Ich möchte euch so ein paar Punkte nennen. Erstens, wer bittet, dem wird gegeben. Gott gibt uns Dinge und schenkt uns Freiheit im Umgang mit den anvertrauten Gaben. Und diese Freiheit können wir nicht immer positiv ummünzen. Das ist im Leben so. Das sehen wir am Weg des jüngeren Sohnes. Ein kluger Mensch sagte einmal, Gott macht aus dem Mist des Teufels Dünger. Auch wenn wir auf Abwege geraten oder auf andere Wege, dann bleibt Gott der liebende und gnädige Vater. Zu ihm dürfen wir immer wieder kommen. Er vergibt uns. Und ein zweites, was wir vielleicht mitnehmen können. Denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das sind die freudigen Worte des gnädigen Vaters. Und das Singen und das Tanzen des Freudenfestes, das hört man ja meilenweit. So sage ich euch, ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, sagt Jesus. Und ein drittes. Der Vater, das ist was mich sehr entspannt und sehr froh macht. Der Vater lässt sich von unserem, von meinem Zorn und von unserer oder von meiner Härte nicht anstecken. Seine Antwort in Vers 32 ist gleichzeitig das versöhnliche wie nachdenklich stimmende Ende dieses Gleichnisses. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Die unverwüstliche Hoffnung, die unbändige Liebe, die versöhnende Haltung des Vaters, das würde ich mir von Herzen mehr für unsere Gemeinden, Kirchen wünschen. Denn die Liebe unseres Vaters im Himmel, die kann nicht verdient werden, die kann aber auch nicht verspielt werden. Die ist einfach da. Also, für welche Version der Geschichte entscheidest du dich? Amen.
Der Herr, unser Gott, segne euch und beschütze euch. Der Herr, unser Gott, blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr, unser Gott, wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen guten Sonntag. Bis nächste Woche. Wiedersehen.